Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick zunächst. Ich habe Werbung für Gregor gehört. Also letzte Folge war ja ABC der Videospiele Level 2 von Gregor Katsios. Und der ist mir über den Weg gelaufen. Der hat nämlich einen Podcast unter dem Dach von PlayStation. Ja, nennt sich irgendwie Rise of the Ronin Podcast. Und jetzt rufe ich die Seite gerade auf, während ich hier aufnehme, und sie funktioniert nicht. Das ist natürlich sehr schlecht vorbereitet. Also es hieß eigentlich, Rise of the Ronin, der Podcast. Da muss ich irgendwas anderes verlinken. Also wie gesagt, ein Podcast von Gregor, dem Autor des Buches aus der letzten Folge. Weiter noch vor Geplänkel. Ich habe ja vor 4 Folgen, ich bin ja durcheinander gekommen, habe ich ja das Buch vorgestellt, Terrorballade von Alexander Pfeiffer. Da heißt der Protagonist ja Sänger, ohne Vornamen. Und da wird ja immer erwähnt, er hätte schon 2 Fälle vorher gelöst, weshalb er ja den Auftrag bekommt, hier auch Privatdetektiv zu spielen, wobei er immer betont, kein Privatdetektiv zu sein. Und wie gesagt, es wurde immer gesagt, er hat schon 2 Fälle gelöst. Und ich dachte mir so, ja, wäre ja mal interessant. Und dann bin ich tatsächlich durch ein Video des Autors über dieses Buch, da wird erwähnt das Buch Geisterchoral. Und das passt ja zu Terrorballade. Also das zweite Wort kommt ja immer aus dem Musikbereich. Einmal Ballade, einmal Choral. Dann habe ich das Buch gesucht, Geisterchoral, stellt sich raus. Ja, das ist die Origin Story von Herrn Sänger. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Buch, und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt nur ein Buch, was vor Terrorballade spielt. Denn in dem Buch wird von dem Fall erzählt, den er vorher gelöst hat, weshalb er im zweiten Buch beauftragt wird, weshalb er im zweiten Buch mit dem dritten Fall beauftragt wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Buch. Nächstes Buch ist Geisterchoral, quasi das Prequel, die Origin Story von Sänger, dem Filmvorführer und Privatdetektiv Wider Willen. Wie gesagt, erschien vorher. Ich habe es nur vorher nicht mitgekriegt. Gut, das war das Vorgerede. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Von Mächten und Menschen. Kurzer Einschub, das ist so ein Universaltitel. Also wenn man googelt nach Buch Mächten und Menschen, findet man zig Bücher, die heißen entweder Von Mächten und Menschen oder Mächte und Menschen. Gibt auch ein Buch von Helmut Schmidt. Ne? Altkanzler, verstorben und so weiter. Und der Titel dieses Buches, 15 kurze Weltgeschichten. Und ich habe es gesagt, habe ich mir, glaube ich, irgendwo auch geklaut, den Spruch, ein Blick hinter die Kulissen unserer Vergangenheit. Erschienen ist das Buch am 18. September 2019. Geht ja nicht um kurze Geschichte, also kurzfristige Geschichte, sondern so, ja. Deswegen ist es kein Problem. Der Autor ist Wolfgang Reinhardt, geboren am 10. April 37, also schon etwas älteres Semester, in Pforzheim. Aus der Wikipedia, ist ein deutscher Historiker. Er hatte Professuren an der Universität Augsburg und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte des Papsttums, interessanterweise, und der Patronage in der frühen Neuzeit, die europäische Expansion und die Geschichte der Staatsgewalt. Wird alles später nochmal wichtig. Einflussreich ist Reinhardts parallel zu Heinz Schilling, googeln Sie Heinz Schilling, entwickelte These der Konfessionalisierung, die als Paradigma der deutschsprachigen frühen Neuzeitforschung gilt. Das sind schon wieder Sätze, wo ich sage, holla die Waldfee. Wir kommen auf seinen Wikipedia-Eintrag später nochmal zurück. Erschienen ist das Buch im Verlag Herder. Siehe Folge 121, da habe ich 3 Bücher vorgestellt, unter anderem Herr Wohlieb sucht das Paradies. Das ist aus dem Herder Verlag. Und 124, das war das Buch von Anfang an Europa von Matthias von Hellfeld, dem einen oder anderen bekannt aus Frint-Geschichtsunterricht beziehungsweise eine Stunde History. Dazu passt, dass das auch ein historisches, nicht ein historisches Buch, ein Buch mit, was sich auf Geschichte bezieht. Dazu passt, dass der Verlag selber eben so sagt, er widmet sich schwerpunktmäßig den Themen christliche Theologie, Kirche, Religion, Spiritualität, Erziehung, Vorschulpädagogik, Politik, Gesellschaft sowie Lebensgestaltung und Psychologie. Okay, ich hatte jetzt erwartet, dass hier auch was von Geschichte speziell steht. Okay, das hatte ich jetzt falsch in Erinnerung. Gut, nichtsdestotrotz ist die nächste Position Weg zum Buch, habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen. Zu Weihnachten. Wird wahrscheinlich Weihnachten gewesen sein. Es ist noch nicht so, es liegt noch nicht so lange rum. Und Geburtstag ist ja länger her als Weihnachten. Ostern war noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Weihnachtsgeschenk. Inhalt lese ich wieder, ist das hier Klappentext? Egal, doch, Rückseitentext, damit ihr schon mal so einen Überblick grob bekommt, bevor ich dann wieder meinen sehr individuellen Blick auf das Buch werfe. Wolfgang Reinhardt schlägt erzählerische Bögen vom alten Ägypten unter Kleopatra bis zu den Legenden um Karl den Großen von Martin Luthers Thesenanschlag, der nie stattgefunden hat, also ist jetzt nicht mein Einschub, steht hier so, bis zu Bismarck und dem Bau Neuschwansteins, von der kolonisatorischen Unterwerfung der Welt durch Europa bis zum heutigen Nahostkonflikt. Im Behälter seine Sympathie für die Menschen, die den großen historischen Entscheidungen ausgesetzt sind. Eine Einführung in die Weltgeschichte von einem Meister seines Fachs. Und wir gucken einfach mal, es sind ja 15 kurze Weltgeschichten, also 15 Kapitel. Und es ist tatsächlich so chronologisch. Also das erste heißt Die Nase der Kleopatra oder Was ist Geschichte? Gewalt in der Geschichte, die, ich kürze mal ein bisschen ab, die Griechen, die Römer, die Germanen, christliches Mittelalter, christliches Abendland, Luther, Glaube, Wahn und Wissen in der Neuzeit, Kolumbus und der Rest der Welt, Völker, Mörder und Sklavenhändler, der Aufstieg des modernen Staates in Europa, Revolution, Herren der Welt, Welt der Herren und zum Schluss, wir sind das Volk. Das steht da auch in Kursiv. Gut, legen wir los. Habe ich zum ersten Kapitel was? Da, wie gesagt, das war ja Kleopatra oder Was ist Geschichte? Und da zeigt er halt eben, dass die ja, Geschichtsforschung, die Wissenschaft von der Geschichte natürlich immer so Probleme hat, Quellen, Originalquellen, Hörensagen und so weiter. Und dann hat er hier ein schönes Beispiel für, ich sag mal, eine geschönte Geschichtsschreibung. Es geht hier um die Reichsgründung. Genau. Um ein Gemälde von der Reichsgründung. Doch damit nicht genug. In Versailles war der Maler Anton von Werner dabei und konnte Skizzen von den Beteiligten anfertigen. Daraus wurde ein großes Gemälde, das Wilhelm I. als Geschenk der deutschen Fürsten zum 80. Geburtstag 1877, also das ist 6 Jahre später gewesen, das muss man wissen, erhielt. Es ist im Zweiten Weltkrieg im Berliner Schloss verbrannt, aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Fassungen, deren Abänderungen zeigen, dass zwar die Personen getreu abgebildet wurden, ihre Gruppierung aber nicht die geschichtliche Wirklichkeit wiedergibt, sondern vom Maler komponiert ist. In der letzten Fassung aus dem Bismarck-Schloss Friedrichsruh steht der Kaiser links erhöht, neben ihm der Großherzog von Baden, sein Schwiegersohn, der gerade das Hoch auf ihn ausbringt, nachdem Bismarck die Proklamation verlesen hat. Bismarck selbst steht im Mittelpunkt. Er trägt den Orden Pour la Mairie und ist durch seine weiße Kürassieruniform von den übrigen Anwesenden abgehoben. Soweit die Beschreibung des Bildes. In Wirklichkeit war er damals blau uniformiert und den Orden erhielt er erst später. Daneben wird der Kriegsminister Rohn abgebildet, der in Wirklichkeit wegen Krankheit nicht hatte teilnehmen können. Das eigentliche Thema ist aber der Begeisterungssturm der ausnahmslos uniformierten Anwesenden, die ihre gezückten Degen nach oben recken. Die Parlamentarier, die auch beteiligt waren, sind nicht zu sehen. Die Botschaft ist klar. Das neue Deutschland ist das Werk Bismarcks, der Fürsten und des siegreichen Militärs. Und die Antwort blieb nicht aus. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde die deutsche Delegation von den Siegern am 18. Januar 1919 im selben Spiegelsaal zur Friedenskonferenz vorgeladen. Also da sieht man schon damals, ne, also 18, wo waren wir? 1871, 18, schon damals gab es quasi Photoshop, Philipp. Sprich Maler, die eigentlich wussten, wie die Szene aussah, weil er hat ja Skizzen angefertigt zum Zeitpunkt des Geschehens. Und mit dem Wissen, mit der Skizze, hat er wissentlich das dann anders gemalt. Und das kann eigentlich nur jemand erkennen, dass das Quatsch ist, der auch da war. Oder weil vielleicht andere aufgeschrieben haben, wie die Situation aussah. Na, also klar, wenn er ihn mit diesem Orden malt, das ist ja irgendwie, sage ich mal, aktenkundig, wann Bismarck diesen Orden bekommen hat. Und dann kann man sagen, so wie hier geschrieben, den hatte er damals noch gar nicht. Gut, dann geht es hier weiter mit Misstrauen, wenn es um Geschichte geht. Misstrauen ist aber nicht nur bei Verdacht auf Geschichtsfälschung angesagt, sondern gegenüber jeder menschlichen Gedächtnisleistung. Warum sollten historische Zeitzeugen zuverlässiger sein als Zeugen vor Gericht, deren widersprüchliche Erinnerungen einen Richter zur Verzweiflung treiben können, auch wenn sie noch so guten Willens sind? Nicht wir lügen, sondern unser Gehirn belügt uns. Wurde ja auch schon oft sozusagen bewiesen, dass Leute sich wirklich nicht aus Boshaftigkeit oder eigenem Vorteilsgewinn sich anders an dieselbe Situation erinnern. Gut, dann hat er hier, das zweite Kapitel ist ja Gewalt in der Geschichte. Dabei gibt es seit dem späten 18. Jahrhundert vollmundige Erklärungen der allgemeinen Menschenrechte mit dem Recht auf Leben als Grundlage. 1928 wurde im Brion-Kellogg-Pakt, der Krieg als Mittel der Politik abgeschafft und der Angriffskrieg völkerrechtlich verboten. Ne? Seither gibt es keine Kriegsminister mehr, sondern nur noch Verteidigungsminister. Da hat Nena damals das Memo nicht gelesen, weil sie hat ja noch von Kriegsministern gesungen. Und auch keine Kriegserklärung und Friedensschlüsse mehr. Die hunderte von Kriegen, die allein nach 1945 stattgefunden haben, tragen aber nur andere Namen. Zum Beispiel militärische Spezialaktionen. Wurde ja gerade, ich will hier nicht auf aktuelle Sachen zu viel Bezug nehmen. Gut, auch Hitler eröffnete den Krieg gegen Polen 1939 als angeblichen Verteidigungskrieg mit den Worten: Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Tja, so war das schon immer mit den Kriegen. Dann drittes Kapitel, die Griechen und die Erfindung von Politik und Demokratie. Wird ja immer so gesagt, die Griechen, das alte Griechenland, die Wiege der Demokratie. Athena, die griechische Göttin der Weisheit und des Kampfes, soll fertig gewappnet dem Haupt des Göttervaters Zeus entsprungen sein. Heute wird stattdessen behauptet, sie sei mit der ägyptischen Göttin Neith identisch und von Haus aus eine Schwarze. Darin kommen zwei gegensätzliche Auffassungen von der Rolle der alten Griechen in der Geschichte zum Ausdruck. Einerseits die Griechen als geniale Schöpfer der Grundlagen europäischer Kultur, andererseits die Griechen als bloße Nutznießer altorientalischer und vor allem altägyptischer Errungenschaften. Ägypten, das kann aber auch heißen schwarzafrikanisch. Vor 30.000 Jahren bedeckte die schwarze Rasse die Welt, schrieb ein afrikanischer Historiker. Wichtig, ne? Den Begriff Rasse hat der afrikanische Historiker benutzt, hier nicht der Autor. Seine Kollegen reklamierten die ägyptische Kultur für Schwarzafrika und suchten nachzuweisen, dass die Griechen ihre wichtigsten kulturellen Errungenschaften von dort übernommen hätten. Demgemäß wird auch darüber diskutiert, ob die Königin Kleopatra VII. Nicht ebenfalls eine Schwarze gewesen sei. Das erinnert mich an dieses beliebte Thema, dass Jesus immer so als weißer, manchmal blonder oder auf jeden Fall hellhaarig, hellhäutiger Typ dargestellt wird. Dude, könnte man sagen. Und viele sagen, na ja, wenn der da in der Ecke geboren ist, wo er laut Bibelschreibung geboren worden war, jetzt habe ich den Satz versaut, dann wird der wohl kaum irgendwie wie so ein Nordeuropäer ausgesehen haben. Naja. Und das sind diesen Gedanken, der bin ich halt einfach weitergesponnen. Ne? Also hier geht's eben auch darum, so haben die Griechen nicht irgendwie auch übernommen, was andere Kulturen vor ihnen schon hatten. Ich sehe gerade, ich wollte hier noch mehr vorlesen. In der Tat, nach heutigem Wissensstand ist der Mensch von Haus aus Afrikaner. Der älteste Urmensch Homo erectus begann vor knapp 2 Millionen Jahren aus Afrika nach Asien, achso, und Europa zu wandern. Seit mindestens 800.000 Jahren benutzte er Werkzeuge und das Feuer. Aber auch der heutige Homo sapiens entwickelte sich vor 200 bis 100.000 Jahren in Afrika, verbreitete sich von dort über die Erde und hatte vor ca. 30.000 Jahren die Nachkommen des Homo erectus verdrängt. Ob er ursprünglich eine dunkle Haut hatte, wissen wir freilich nicht. Ebenso lässt sich darüber streiten, wie afrikanisch die alten Ägypter und ihre Kultur gewesen sind und was die Griechen von ihnen gelernt haben. Hätte ich mal vorher noch mit ganz zu Ende lesen sollen. Gut, dann sind wir viertes Kapitel. Also ich glaube, ich habe so aus fast jedem Kapitel was vorzulesen. Viertes Kapitel, die Römer, ihr Reich und ihr Recht. Die Römer, so nach dem Motto, die Griechen haben die Demokratie erfunden und die Römer haben die Rechtsprechung erfunden. Jetzt mal so ganz schräg. Und hier hat er so ein Circle of Life in der Politik oder in Sachen Regierung, den fand ich ganz interessant. Die Römer hingegen hatten dauerhaften politischen Erfolg. Bereits die Zeitgenossen waren sich dieses Sachverhalts bewusst. Sie brachten das mit der Lehre vom Kreislauf der 6 Verfassungstypen auf den Begriff. Alles beginnt mit der Monarchie. Diese verkommt zur Tyrannis. Daraufhin rebelliert die Elite und errichtet eine Aristokratie, die aber zur Oligarchie oder Klickenherrschaft degeneriert. Nun empört sich das Volk und schafft eine Demokratie, die aber zur Ochlokratie oder Gesindelherrschaft absinkt. Die besseren Vertreter des Gemeinwesens suchen sich daraufhin einen Monarchen, woraufhin alles von neuem beginnt. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Ich hatte da vorher noch nie von gehört, dass das quasi so im Kreislauf läuft. Im Kreislauf läuft? Im Kreislauf läuft. Genau. Gut. Achso, ja, habe ich vorgelesen. Ja, ich verlinke da auch Wikipedia. Das nennt sich Verfassungskreislauf. Dann die Frage, habe ich hier notiert, sind Sie ein Germane? Weil er hat hier halt ein Kapitel, das heißt eben die Erfindung der Germanen. Und also ich sag mal, Germanen, Germania, Germany, geht ja alles auf diesen Begriff zurück. Wo kommt der eigentlich her und warum verbindet man eben mit, sagt man so, ja, die Vorfahren der Deutschen waren halt die Germanen. Aber jetzt kommt's. Ein Volk, das sich Germanen nannte, also sich selbst, nicht von anderen, hat es vielleicht nie gegeben. Jedenfalls haben die betreffenden Leute sich selbst nicht als Germanen betrachtet und wahrscheinlich überhaupt kein Bewusstsein von Zusammengehörigkeit gehabt. Wir wissen nicht einmal, ob sie eine gemeinsame Sprache gebrauchten. Und die Funde der Archäologen gestatten auch keine eindeutige kulturelle Abgrenzung von anderen Gruppen. Ich habe mal nachgeguckt, ja, es gab halt mal zur Zeit der Römer noch, da war halt irgendwie so, ne, hier Asterix-mäßig, ne, ganz Frankreich besetzt und alles, was so nordöstlich war, das war Magna Germania und das bestand aber auch wieder aus verschiedenen Völkern und die sich eben nicht gemeinsam sagten, wir sind die Germanen. Was mir da über den Weg gelaufen ist und was hier, glaube ich, auch namentlich erwähnt wird, sind die Goten. Und da fiel mir ein Mensch, Goten, genau, Asterix und die Goten. Es gab ein Asterix-Heft und da war nämlich das Besondere, dass die Goten, das sollten in dem Buch quasi die Deutschen sein Und in deren Sprechblasen war der Text in Fraktur gesetzt. Also ich glaube nicht immer, aber manchmal, also so stellenweise. Und das war halt ganz, ja, ganz interessanter Rückgriff auf diese Frakturschrift, um klarzumachen, das sind Deutsche. Gut, wie geht's weiter? Genau, wie Deutschland entstand, mehr oder weniger. Ach, guck mal, hier sehe ich gerade noch was. Habe ich mir das hier gar nicht notiert? Nee, habe ich hier nicht. Hier steht nämlich, die Franken, Goten, Vandalen. Vandalen kennt man ja auch. Wird ja heute noch scherzhaft gesagt, die Nordrhein-Vandalen. Genau, wie Deutschland entstand. Also wie gesagt, das ist hier immer noch die Erfindung der Germanen. Allerdings teilten die Karolinger ihr Reich wie ein Landgut. Es war eher Zufällen geschuldet, dass der östliche Reichsteil eine eigene politische Identität gewann und im Mittelalter zu Deutschland wurde. Dabei taucht Germania als geografischer Begriff auf. Von einer Anknüpfung an die Germanen kann keine Rede sein. Also Karolinger war Karl, die Zeit von Karl des Großen. Dann gibt es ein relativ kurzes Kapitel über Luther. Und ja, das ist hier wie, Moment, christliches Mittelalter und christliches Abendland. Da lese ich auch noch mal was vor. Ich stelle fest, ach doch, ich bin heute wieder etwas wirr. Europa im Mittelalter kommt noch vorher. Das ist dieses christliches Mittelalter und christliches Abendland. Das ist noch vor Luther. Und da geht es hier darum, wie halt sich das im Mittelalter entwickelte mit dem Christentum und so weiter und eben dem Abendland. Und jetzt war hier ein interessanter Absatz. Eine selbstbewusste religiöse Minderheit im lateinischen Europa waren die Juden. Auf dem Boden des früheren Imperium Romanum sind sie anscheinend seit der Antike präsent gewesen und von dort seit dem 9. Jahrhundert nach Norden gewandert. 1300 bis 1490 haben sie im europäischen Durchschnitt vielleicht 1% der Bevölkerung ausgemacht, allerdings mit stärkerer Konzentration in Spanien und Portugal, der Heimat der sogenannten Sephardim, ca. 3 bis 8%. Und mit zunehmender Tendenz in Polen und Ungarn von ca. 1% auf 3%, wegen Vertreibung und Abwanderung der sogenannten Aschkenasim aus Deutschland. Offensichtlich wurden Juden ungeachtet friedlichen Zusammenlebens von Rechtgläubigen dennoch als Bedrohung empfunden. Schließlich bekehrten sich bisweilen sogar prominente Christen zum Judentum. Immer wieder kam es zur Verfolgung, auch im muslimischen Spanien, als dort Strenggläubige ans Ruder kamen. Seit dem 11. Jahrhundert verschärften sich die mörderischen Pogrome in Deutschland in Zusammenhang mit der religiösen Erregung durch die Kreuzzüge. Als Vorwand ist seit 1144 die rituelle Ermordung christlicher Kinder, seit 1290 die Schändung des Leibes Christi in der Hostie, seit der Pestepidemie von 1349 die Brunnenvergiftung nachzuweisen. Schließlich wurden diese Andersgläubigen vollständig ausgewiesen. Aus England 1290, aus Frankreich 1394, aus vielen deutschen Städten im späten Mittelalter, aus Spanien 1492. Kurz zusammengefasst, die Geschichte des europäischen Antisemitismus. Ja, dann kommt, hatte ich zu früh gesagt, kurzes Kapitel über Luther. Da habe ich ja auch schon, kann ich sehr empfehlen, das Buch 1517, was ich in Folge 175 vorgestellt habe. Da geht es nicht ausschließlich um Luther, aber um die Welt zur Zeit von Luther. Dann gibt's hier noch, das ist dann allerdings schon im nächsten Kapitel, Glaube, Wahn, Wissen in der Neuzeit, ist ein Gedicht. Das lese ich nicht ganz vor, das wäre zu lang, aber das ist cool in seinem Aufbau. Das ist nämlich, hat zwei Spalten und das bekommt einen völlig unterschiedlichen Sinn, ob man erst die linke Spalte liest und dann die rechte Spalte liest oder ob man einfach die Spalten ignoriert und einfach so Zeile für Zeile liest. Ich mach mal nur die ersten 4 Zeilen erstmal spaltenweise. Ich sage gänzlich ab, Lutero bis ins Grab. Ich hasse und verspott, Lutero sein Gebot. Also mit Lutero ist Luther gemeint. Das ist, merkt man sofort, okay, diese Spalte ist gegen Luther, sozusagen für den Papst. Rechte Spalte. Der römisch Lehr und Leben, will ich sein ganz ergeben. Die Mess- und Ohrenbeicht ist mir gar süß und leicht. Pro Papsttum. Und jetzt lese ich mal die Zeilen durch. Ich sage gänzlich ab, der römisch Lehr und Leben. Lutero bis ins Grab will ich sein ganz ergeben. Ich hasse und verspott die Mess- und Ohrenbeicht. Lutero sein Gebot ist mir gar süß und leicht. Und das fand ich einfach so von der Idee. Ich habe da sowas noch nie irgendwie gesehen. Hier steht, ist ja einfach ein Gedicht von 1782. Wie gesagt, es hat mehr Zeilen und es ist wirklich so, man kann spaltenweise lesen, dann ist es erstmal kontra Luther pro Papst und wenn man es halt waagerecht durchliest, dann ist es pro Luther durchgehend. Müsste man direkt sich auch mal eine Story ausdenken. Ja, was hier interessant war, es wird erwähnt, dass Galilei, Kepler und Newton, dass das alles gläubige Christen waren. Viele Menschen denken ja, das geht nicht, dass man Christ und Wissenschaftler ist. Das geht heute, glaube ich, auch immer noch. Man kann natürlich als Wissenschafts- und so weiter, vielleicht wird man nicht an die Schöpfungsgeschichte glauben, aber man kann ja irgendwie an einen oder als Christ an Gott im christlichen Sinne glauben. Wie gesagt, vielleicht nicht das Alte Testament, aber das Neue Testament kann man sich ja angucken und gucken, was davon auch unter Wissenschaftsaspekten möglich ist. Ja, dann kommt er hier, das Kapitel heißt Kolumbus und das Rest der Welt, der Rest der Welt, auf das Thema so Sprachschwierigkeiten, habe ich es genannt. Spätestens bei ihm, also bei Kolumbus, stoßen wir dabei auf die Schwierigkeit, dass es so gut wie unmöglich ist, diesen Vorgang anders als aus europäischer Perspektive zur Sprache zu bringen, was bei Nicht-Europäern häufig Ärgernis erregt. Das gilt bereits für den Begriff Nicht-Europäer, ebenso für Entdeckung, für neue Welt, für Westindien und erst recht für Amerika, das vom Namen des Amerigo Vespucci abgeleitet ist, der die neue Welt als erster literarisch vermarktet hat. Aber auch alte Namen wie Indien, Asien und Afrika gehen auf europäische Ausweitung antiker geografischer Bezeichnung zurück, während Indonesien, Australien, Philippinen und Neuseeland europäische Neuschöpfung darstellen. Akrobatische Sprachreinigungsversuche versprechen wenig Erfolg. Auch kritische Historiker sollten deshalb bei den gewohnten Begriffen bleiben, aber eben immer deren einseitigen Ursprung mitbedenken. Deshalb oben sogenannte Entdeckung, weil er hat im Absatz davor von einer sogenannten Entdeckung, so nach dem Motto, ja, aus unserer europazentrierten Sicht ist halt 12. Oktober 42, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Nein, hat er nicht, da waren andere schon vor ihm gewesen, aber ja, deswegen sogenannte Entdeckung. Ups, hau ich hier mit dem Buch auf der Tastatur rum. Der Autor selber spricht aber zum Beispiel von Indianern, wo ich dachte, und er sagt nicht sogenannten Indianern. Also da hätte er ja auch einen anderen Begriff wählen können, wenn ihm offensichtlich die Problematik so bewusst ist, dass es halt Blödsinn ist, also dass wir hier Begriffe benutzen, die wir den Völkern gegeben haben. Ne? Und die Indianer wurden Indianer genannt, weil man dachte, man wäre in Indien. Ja, ist aber so nicht. Kann man ja dann auch anders ausdrücken. Ein sehr aktuelles Thema war hier auch, das ist dann im Kapitel, das heißt auch gleich knallhart Völkermörder und Sklavenhändler. Und das geht gleich los. Wir sind immer noch bei Kolumbus, also wir sind im neuen Kapitel, aber es gibt einen Bezug zum Kapitel davor. Anlässlich des Kolumbusjahres 1992 kam es zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Spanien, weil viel gelesene deutsche Autoren nicht nur die sogenannte Entdeckung in Frage stellten, sondern die Spanier zum Teil unter ausdrücklichen Bezug auf deutsche Judenvernichtungslager des Völkermords an den, er benutzt wieder das Wort, Indianern beschuldigten. Mindestens 12, möglicherweise aber sogar 20 Millionen Menschen sollen die Konquistadoren getötet haben. Völkermord, in Klammern Genocide, wurde unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Verbrechen 1948 von der UNO geächtet. Er besteht in der planmäßigen und systematischen Vernichtung von nationalen, ethnischen, rassischen, das ist wahrscheinlich dann auch wieder das Englischsprachige, und religiösen Gruppen. Auf Stalins Intervention hin wurden politische Gruppen nicht einbezogen. Unter diesen Umständen erscheint es zumindest taktlos, wenn ausgerechnet Deutschen anderen Völkermord vorwerfen. Aber 12 bis 20 Millionen sind eben mehr als 6 Millionen und Alibi heißt auf Deutsch anderswo. Also im Sinne von hat halt anderswo stattgefunden. Außerdem haben die deutschen Konquistadoren in Venezuela, solange diese Kolonie dem Augsburger Handelshaus Welser gehörte, dieselben Untaten begangen wie die spanischen. Also nach dem Motto, wenn man sich die Kolonialzeit anguckt, hat jede Kolonialmacht hat eigentlich Völkermord begangen. Ne? Oh, oh, oh. Dann war interessant ich habe es hier geschrieben, die Spanier und Co., also es waren ja nicht die Spanier alleine, aber hauptsächlich die Spanier haben ja Südamerika sozusagen ausgebeutet. Das allerdings mit einer anderen Strategie, die haben eigentlich nicht gesagt, so alles, was wir hier an Bevölkerung vorfinden, das killen wir, bringen wir um, weil stört ja nur. Nee, die haben eher die ausgebeutet, haben also deren Arbeitskraft verwendet und so weiter und so fort. Also nett haben sie die auch nicht behandelt, aber sie hatten nicht den Plan, die müssen weg, damit Platz für uns ist, sondern die können bleiben, aber uns dienen. Wodurch sie die unfreiwillig umgebracht haben, war dann durch die Viren, die sie eingeschleppt haben, gegen die die indigene Bevölkerung keine Abwehr, das Immunsystem nichts hatte. Briten und Co. habe ich jetzt geschrieben für Nordamerika, die hatten eigentlich schon so, klar, sie haben die Indianer, die indigene Bevölkerung auch immer eher so ins nächste Reservoir und vom Reservoir ins nächste, also immer so eine Verdrängungs, aber hatten da auch keine Probleme mit die wirklich zu töten, die indigene Bevölkerung. Und da schreibt er hier teilweise durch pockenverseuchte Decken. Also die haben in Nordamerika haben die Kolonialmächte erkannt, oh, die sind ja gegen unsere Pocken, gegen die wir immun sind, sind sie ja nicht resistent, also nicht nur unfreiwillig wie in Südamerika, sondern bewusst als ja fast schon biologische Waffe eingesetzt. Ja, er hat dann hier auch nochmal das Thema, ich habe es genannt, unfreiwillige Auswanderung, also in Klammern, weil er hat da mal ein paar Zahlen. Es geht ja auch um Sklavenhandel in diesem Kapitel. Danach wurden vom 16. bis 19. Jahrhundert ca. 11,6 Millionen Afrikaner nach Amerika verschifft, ca. 9,6 Millionen dort verkauft. Der Rest starb unterwegs infolge der entsetzlichen Verhältnisse auf den Sklavenschiffen während der sogenannten Middle Passage, also 2 Millionen. Gern wird übersehen, dass damit zumindest bis zum 18. Jahrhundert mehr Afrikaner zwangsweise in Amerika eingewandert sind als Europäer freiwillig. Circa 10 gegenüber circa 6 Millionen. Erst im 19. Jahrhundert kommt es zur europäischen Massenauswanderung von ca. 60 Millionen Menschen, überwiegend in die USA, daneben aber auch in die Siedlungskolonien des britischen Empire wie Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und in Teile Lateinamerikas. Ich wusste nicht, dass es hier noch weitergeht. Im Ergebnis sind die Inseln der Karibik heute überwiegend von Afroamerikanern bewohnt, während Länder wie Brasilien, Kuba und die USA einen starken afroamerikanischen Bevölkerungsanteil aufzuweisen haben. Ich glaube, das war an einer Stelle, wurde erwähnt, dass eben gerade durch diese Geschichte mit den Krankheiten, gegen die die indigene Bevölkerung nicht resistent war, dass dadurch teilweise in einigen Bereichen die indigene Bevölkerung komplett ausgelöscht wurde und die Menschen, die da heute sozusagen die jetzige Bevölkerung stellen, dass das eben ja, Einwanderer, freiwillige und unfreiwillige Einwanderer sind. Es gibt sozusagen in manchen Ecken da keine indigene Bevölkerung mehr. Okay, also man merkt schon, es ist kein Gute-Laune-Buch. Dann kommt das Kapitel der Aufstieg des modernen Staates in Europa. Mit Ausnahme Englands war das Recht der Juristen nicht das hergebrachte Landrecht, sondern das im Hochmittelalter wiederentdeckte römische Recht. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass, ne, dass das die Keimzelle von halbwegs fairer Rechtsprechung ist. Die imperiale Tradition des Imperium Romanum war eine wichtige Grundlage der politischen Kultur des werdenden modernen Staates. Aus ihr ergab sich langfristig auch die Verstaatlichung von Justiz und Recht. Gerichte, die jetzt auch ohne Kläger von sich aus tätig werden konnten und den Instanzenzug entwickelten, wurden in den werdenden Staatsapparat integriert. Die Herrscher ließen das Recht sammeln und aufzeichnen. Obendrein schufen sie mehr und mehr neues Recht, während das Recht bis dahin stets alt war und von Kennern der Gewohnheiten gefunden, aber nicht geschaffen wurde. Allerdings war das Recht noch nicht ausschließlich staatlich und insofern auch nicht einheitlich. Und da war nämlich gerade vor kurzem, hatten wir ja vorhin eine Stunde History, hier bei Deutschlandfunk Nova die eine Folge Bürgerliches Recht, der Code Zivil von 1804. Das war nämlich auch so eins der ersten, ja, aufgeschriebenen Gesetze in Europa, im modernen Europa, muss man vielleicht sagen. Und ich bin ja im Moment so ein bisschen auf dem Red Dead Redemption 2 Trip. Da geht, in dem Spiel geht es ja auch darum, dass zu der Zeit, wo das Spiel spielt, geschichtlich, gerade auch so der Wandel ist, dass der wilde Westen, dass die Staaten sich bilden und dass auch eine Staatlichkeit entsteht. Das ist Sheriffs, gut, die gab es schon vorher, aber dass es auch so eine Art Polizei gibt, die für Recht und Ordnung sorgt, damit nicht jeder einfach tun und machen kann, was er lustig ist. Ne? Genau, dann geht es noch mehr um Rechte, aber um Menschenrechte. Die Revolution hat 1789 mit der Abschaffung des Feudalsystems das Ende der Privilegiengesellschaft und die Gleichheit aller vor dem Gesetz herbeigeführt. Mit der Erklärung der Menschenrechte von 1789, die in die Verfassung von 1791 einging, hat sie nach amerikanischen Vorbildern eine Verbindung der uralten Ansprüche des widerspenstigen Europäers mit den Errungenschaften der Aufklärung als unveräußerliche Rechte der Person proklamiert. Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungs- und Religionsfreiheit, Sicherung vor Machtmissbrauch durch die Justiz, Unantastbarkeit des Eigentums, Volkssouveränität, Repräsentativsystem mit Gewaltenteilung und Wahlen. Wie gesagt, es geht eben um Frankreich an dieser Stelle, weil die französische Verfassung von 1793 fügte bereits das Recht auf Bildung und das Recht auf Sozialhilfe hinzu, die dann allerdings bis ins 20. Jahrhundert wieder verschwinden sollten. Die Menschenrechte wurden nach dem Verbrechen des Zweiten Weltkriegs 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen nachdrücklich wieder aufgegriffen und seither durch verschiedene Konventionen konkretisiert und erweitert. Und da sollten wir auch nicht dran rumfummeln. Ne? Genau. Dann geht's weiter mit Kapitel 13, Herren der Welt. Und da sind wir nochmal wieder so bei, ja, Kolonialzeit und die, sage ich mal, staatenbildenden Kriege in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich lese mir den Anfang vor. Vorlesen 127, genau. Es gibt keinen Teil der Erdoberfläche, der in den letzten 500 Jahren nicht irgendwann unter europäische oder nordamerikanische Kontrolle geriet und sei es nur für wenige Jahre, wie Japan in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder Äthiopien 1935 bis 41. Meistens handelte es sich sogar um ausdrückliche Kolonialherrschaft. Die wenigen Länder, die ihre formelle Unabhängigkeit behaupten konnten, wie das Osmanische Reich, Iran, Afghanistan, China und Siam, wie Thailand bis 1993 bzw. 1949 hieß, verdankten dies der Konkurrenz der Mächte, die sich nicht über ihre Aufteilung einigen konnten oder multinationales Engagement vorteilhafter fanden oder schlicht eine Pufferzone benötigten. Nichtsdestowenig waren auch diese Länder wirtschaftlich und politisch so weitgehend von Kolonialmächten abhängig, dass man sie getrost als Halbkolonien bezeichnen konnte. Das Osmanische Reich wurde nach dem Ersten Weltkrieg sowieso noch zwischen Engländern, Franzosen, Italienern und Griechen aufgeteilt. Schließlich meldeten sich 1948 Großbritannien und 6 weitere Länder sogar Ansprüche auf den antarktischen Kontinent an. Seit 1961 gilt dort eine fragile Internationalisierung durch den Antarktis-Vertrag. Und das fand ich spannend. Also diesen ersten Satz, dass es kaum einen Teil der Erde gibt, der in den letzten 500 Jahren nicht irgendwann unter europäischer oder nordamerikanischer Kontrolle geriet. Das stimmt. Nicht, dass da vorher nichts war, aber ich sag mal, die europäischen Kolonialmächte haben halt gesagt, oh, guck mal, da ist, das nennen wir Afrika, da leben Menschen, aber die nehmen wir nicht für voll, das sind für uns Wilde und denen müssen wir erstmal zeigen, wie denn, ja, wo der Hase läuft, fällt mir jetzt nur dieser dumme Spruch ein. Und deswegen war, wahrscheinlich gab es eine Zeit, wo vielleicht Afrika komplett kolonialisiert war, dann Amerika, Südamerika kolonialisiert war, bis diese ganzen Staaten dann, und das fand ich gut, wieder unabhängig wurden. Die waren ja, bevor die Kolonialmächte kamen, waren die ja unabhängig. Die haben ja nicht gesagt, hier, kommt mal her und kolonialisiert uns. Tja. Interessant fand ich, hier gibt's, wird irgendwo noch eine Rede erwähnt, die heißt, die Rede wird heute genannt Wind of Change. Verlinke ich euch den englischen Wikipedia-Artikel, weil er besser ist. Also da hat einer eine Rede gehalten, gerade um diesen Wandel, als die Kolonialzeit zu Ende ging und benutzt da den Ausdruck Wind of Change. Passt, könnte sein, dass vielleicht diese hannoveranische Band davon inspiriert wurde. Keine Ahnung. Gut, dann kommt das erste Mal, dass ich so ein bisschen gestutzt habe. Wir sind beim Thema Kolonialisierung. Was gab es denn da alles so? Und jetzt kommt hier, da geht es dann, Russland verlor seine als Sowjetrepubliken maskierten Kolonien. Und dann steht hier, so bleibt Israel als letzte Siedlungskolonie der Geschichte übrig, die zugleich Kolonialherrschaft über die Palästinenser ausübt. Da die Haltung seiner Regierung und die Weltpolitik aber zu wünschen übrig lassen, ist mit Dekolonisation dort nicht zu rechnen. Weder die Freigabe der arabischen Gebiete noch die Möglichkeit eines gemeinsamen Staates liegen derzeit im Bereich des Möglichen. Okay, das war 2019. Mich würde interessieren, wie er das heute 2024 sieht, weil da ist ja nun mal so, sind ja ein paar Dinge passiert. Ich fand aber grundsätzlich die Tatsache, dass man das, was Israel macht, Kolonialismus nennt, wird ja auch immer gesagt, ist das Apartheid, ist es Kolonialismus. Ich habe hier einen Artikel gefunden, wo ein Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus sagt, der Vorwurf des Kolonialismus, also an Israel, ist absurd, wenn man sich die Geschichte der israelischen Staatsgründung anschaut. Sie war auch ein antikolonialer Akt, da die Zionisten damit die Briten aus dem Land vertrieben haben. Infolgedessen, Moment, da bin ich, hatte Israel sehr enge Beziehungen zu einigen der jungen entkolonialisierten Staaten in Afrika. Das, wir müssen es dann kolonialisieren. Das ist aber ein ganz anderer Kontext als beim europäischen Kolonialismus. Hier geht es nicht um Kolonialismus, sondern um Konkurrenz zweier Nationalstaatsbewegungen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich gerade heute wieder die Meldung lese, dass Israel wieder, ja, wie war die Formulierung? Israel hat Gebiete im Westjordanland beschlagnahmt. Im besetzten Westjordanland. Ja, dafür bin ich zu, bin ich nicht informiert genug. Aber ich, wie gesagt, den Begriff Kolonialismus, ja, dass das scheiße ist, was da passiert in den besetzten Gebieten, dass die da jetzt schon seit Jahrzehnten besetzt sind und dass das ja auch noch weitergeht und so weiter. Aber Kolonialismus, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Apropos Wort, er benutzt dann hier, wir hatten das vorhin schon mit so genannt, also eigentlich hat er ja gesagt, sprachlich ist da manches kritisch zu sehen. Benutzt aber stur das Wort Indianer. Okay. Hier benutzt er jetzt ein anderes Wort, was ich nicht aussprechen werde, weil das ist ja gerade der Punkt, wo ich selber so am Zweifeln bin, ob es an der Stelle unbedingt notwendig ist. Es ist, jetzt sind wir bei Welt der Herren. Wir waren vorher ja bei Herren der Welt. In den Kolonien konnte dergleichen auf dem kulturellen Dünkel aufbauen, mit dem unterschiedliches Entwicklungsniveau wahrgenommen wurde. Nicht nur Deutsche wollten N-Wort zum Arbeiten erziehen und damit erst zu Menschen machen. Und da weiß ich nicht, ob man da das N-Wort hinschreiben muss. Gut, es steht in Anführungszeichen. Zum Arbeiten erziehen. Ja, das ist halt dieses Thema, wie hier steht, unterschiedliches Entwicklungsniveau. Ne? Das haben ja die Kolonialmächte immer so vor sich hergetragen. Ja, die sind ja auf einem viel niedrigeren Level als wir, also können wir denen ja auch unseren Willen aufzwingen. Dann hat er hier die Polarisierung artikulierte sich ideologisch, denn das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der politischen Ideologien, deren Rolle sich bereits in der Französischen Revolution angekündigt hatte. Jetzt handelte es sich um Kommunismus und Faschismus, etwas genauer um verschiedene Kommunismen, Russland, China, Kuba und so fort, und Faschismen, Italien, Deutschland, Spanien und so fort. Karl Marx' Analyse der gesetzmäßigen Entwicklung des industriellen Kapitalismus und des Proletariats wurden von Führern der Arbeiterpartei aufgegriffen. Erstmals in Russland 1917 kam es zur revolutionären Errichtung einer theoretisch egalitären Herrschaft der Arbeiter- und Bauernklasse unter der Führung der Kommunistischen Partei. Praktisch handelte es sich hier wie bei allen späteren kommunistischen Regimes um eine mehr oder weniger ausgeprägte Ein-Mann-Diktatur. Ja, kommt mir irgendwie aktuell bekannt vor. Dann hat er hier noch was, hat er hier sogar irgendwie ein, man kann natürlich schlecht, wenn man sich durch die Zeitweltgeschichte bewegt, kommt man an Hitler natürlich schlecht vorbei. Hat hier sogar so eine Zeichnung, Adolf Hitler im Alter von 16 Jahren, ist eine Bleistiftzeichnung, wo auch nicht bei den Bildnachweisen steht, wo das Bild herkommt. Ich gucke nochmal. Nein, kein Bildnachweis. Ich finde es da ein bisschen unpassend. Und er schreibt hier, obwohl Hitler in Wien noch jüdische Freunde hatte, das klingt für mich so, ja, ich habe auch Ausländer als Freunde, war gerne mal so ein Spruch. Egal. Obwohl Hitler in Wien noch jüdische Freunde hatte, stilisierte er seit den Anfängen seiner politischen Karriere den Juden zum Sündenbock und zum Bösen schlechthin. Politik und Krieg wurden zum Rassenkampf gegen die jüdische Weltverschwörung. Darum folgten auf die rechtliche Diskriminierung und Verfolgung der Juden seit den Nürnberger Gesetzen 1935 und dem Großpogrom, der sogenannten Reichskristallnacht, also immer wenn ich so komisch betone, ist das ein Anführungszeichen, 1938 im Krieg der Massenmord zuerst durch Erschießung, dann durch quasi industrielle Vergasung in Auschwitz. Es gab keinen nachweisbaren Befehl Hitlers, aber die SS und die anderen beteiligten Instanzen, zum Beispiel im Heer, in der Industrie und der Reichsbahn, wollten nur zu gerne dem Führer entgegenarbeiten. Das ist auch etwas, was Holger Klein immer wieder sagt, dass so Leute, so Diktatoren oder so, die müssen nicht konkret sagen, hier, dieser politische Gegner macht den mal mundtot. Nee, das machen die Gefolgsleute, die merken, in Anführungszeichen, dass da jemand ist, den ihr Chef doof findet, und dann machen sie halt das, was sie meinen, was sie machen müssen, um dem zu gefallen, dem Führer, dem Anführer, dem Diktator. Gut, dann kommt das letzte Kapitel, dessen Titel kursiv gesetzt ist, Wir sind das Volk. Weiß man natürlich sofort, wo es geht, geht auch gleich damit los. Am 9. November 1989 fand in Deutschland eine siegreiche Revolution ohne jedes Blutvergießen statt. Im Herbst 1989 hatten immer größere Zahlen von Demonstranten in Leipzig und anderswo dem ostdeutschen kommunistischen Regime immer wieder in Sprechchören ihren demokratischen Souveränitätsanspruch entgegengehalten. Doppelpunkt, wir sind das Volk. Schließlich knickte die SED-Führung ein, verzichtete auf Repression und öffnete halb aus Versehen am 9. November die innerdeutsche Grenze. Den Satz fand ich klasse. Halb aus Versehen. Jeder, der diese Bilder kennt von dieser legendären Pressekonferenz, wo Günter Schabowski erzählt, ja, wir werden die Ausreise formlos ermöglichen und so weiter und so fort. Und wo dann die Frage kam, ab wann? Und er so, ich glaube, das tritt nach meinem Kenntnisstand, ist das unverzüglich. Und das finde ich hier schön auf den Punkt gebracht mit öffnete halb aus Versehen. Ne? Ja, und dann kommt hier wirklich, also dieses Buch wimmelt vor Anführungszeichen. Man hat das Gefühl, der Autor will immer darauf hinweisen, ich benutze hier Begriffe, von denen ich weiß, dass sie kritisch sind. Wie gesagt, auch das N-Wort, Indianer und andere Sachen stehen in Anführungszeichen. Aber in diesem letzten Abschnitt steht so viel in Anführungszeichen, wo ich bei manchen Wörtern denke, was will er mir damit sagen? Also hier steht dann so 1945, Deutschland wird in vier Besatzungszonen. Die Hauptsieger, USA, Russland und Großbritannien, schenkten Frankreich eine eigene Zone. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich recherchieren, wie ist das denn damals abgelaufen? Ist das berechtigt? Ist das eine Sicht mancher Menschen, die er nicht teilt, weshalb er das in Anführungszeichen setzt? Dann steht hier, die, in Anführungszeichen, Staatsgewalt lag vollständig bei den Besatzern. Dann hier, die Alliierten versuchten nicht besonders erfolgreich, die Millionen Parteimitglieder zu entnazifizieren. Ja gut, weil es halt nicht geklappt hat, so richtig, aber steht ja davor, nicht besonders erfolgreich. Dann muss man doch entnazifizieren nicht mehr in Anführungszeichen setzen. Es war ja der Versuch einer Entnazifizierung. Wie erfolgreich sie war, gut, darüber kann man nicht mal geteilter Meinung sein. Aber dann steht hier auch, die Politik der ethnischen Säuberung, die die Deutschen im Osten getrieben hatten, schlug nun auf sie selbst zurück. Ethnische Säuberung auch. Ja gut, man kann natürlich sagen, Säuberung ist natürlich wirklich nicht okay, das Säuberung zu nennen. Also wie gesagt, so manchmal, zum Beispiel auch hier, auf Befehl der Westmächte hatte ein, in Anführungszeichen, parlamentarischer Rat ein, in Anführungszeichen, Grundgesetz entworfen. Wo ich denke, was ist daran jetzt, war das kein parlamentarischer Rat und wieso Grundgesetz? Ja gut, Grundgesetz, da kommt er dann auch damit, weil es halt nicht Verfassung genannt wurde, was ja vielen Verschwörungstypen sagt, ja, wir haben ja gar keine Verfassung, doch, es heißt nur nicht Verfassung, es heißt Grundgesetz. Namen sind Schall und Rauch. So, und dann wird's am Ende wirklich ein bisschen merkwürdig. Also, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, das ist jetzt sehr viel, aber das ist irgendwie wichtig. Also er ist jetzt in seiner Reise durch die Weltgeschichte ist er so nahe bei der, fast schon bei der Gegenwart angekommen. Allerdings ist es mit der Macht des neuen deutschen Nationalstaates nicht so weit her, wie seine eindrucksvollen Aktivitäten vermuten lassen. Denn sein Machtmonopol ist verschwunden und seine Einkünfte reichen nicht mehr zur Erfüllung seiner Aufgaben. Internationale Bindungen, vor allem die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, schränken seine Souveränität erheblich ein. Anmerkung von mir. Smells like EU-Kritik. Deutschland kann heute nicht mehr nach Belieben Krieg führen, was einst der Inbegriff des staatlichen Machtmonopols nach außen gewesen ist. Ja, und? Ist das schlimm? Aber auch das Machtmonopol nach innen zerfällt, denn die Staatsgewalt kann nichts mehr gestalten, sondern nur noch Interessen, vor allem wirtschaftliche, bedienen und höchstens in Verhandlungen mit Interessenverbänden eine Schiedsrichterrolle anstreben. Allerdings sitzen deren Vertreter inzwischen ganz offiziell in den Ministerien, wo sie Gesetze, die sie betreffen, nach Maß zuschneiden können. Ja, gut, hat man auch schon oft, also ich würde nicht sagen, dass sie in den Ministerien sitzen, ich würde nur sagen, dass die Ministerien sich von manchen Interessenverbänden die Gesetze schon, mundgerecht formulieren lassen. Aber naja. Die staatliche Reaktion auf die Bankenkrise demonstrierte keineswegs Gestaltungsmacht, sondern bediente beflissen die Interessen von Erpressungsmacht. Entscheidungen fallen zwar formal im Parlament, in Wirklichkeit aber hinter den Kulissen, wie die klägliche und selektive Anwesenheit der Abgeordneten bei Sitzungen erkennen lässt. Jetzt bin ich schon langsam bei, weiß ich nicht. Also ich habe mal gelernt, dass der Sitzungssaal oft so leer ist, weil die Leute halt in den Ausschüssen sitzen und da arbeiten. Ein volles Haus gibt es nur bei Veranstaltungen fürs Fernsehen, bei denen aber kaum etwas entschieden wird. Ja, das bei so einer Debatte ist eher um das Gesamt, also, ja, gut. Denn die Politik ist zum Schaugeschäft verkommen.
Oh.
Da wird's, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei solchen, das kommt, das sind für mich Sätze, die kenne ich aus einer komischen Ecke. So nach dem Motto, die Politik ist zum Schaugeschäft verkommen. Im Gegensatz zur Subventionierung der Wirtschaft, die am längeren Hebel sitzt, kann der Sozialstaat getrost zurückgebaut werden, denn er wird nicht mehr als Defensivstrategie gegen den kläglichen, aber dennoch attraktiven Sozialismus eines gegnerischen Lagers benötigt. Ja, würde ich ihm vielleicht sogar ein Stück weit zustimmen. Achso, das ist nicht mehr. Allerdings können Leistungen an Interessengruppen und Geschenke an den Wähler nicht leicht zurückgenommen werden, wenn man wiedergewählt werden will. Gehen nicht genug Steuern und Sozialabgaben ein, was der Reiche mit Konto in Liechtenstein hinterzieht, das holt sich der Arme mit Schwarzarbeit. What? Muss das Budget mit Kreditaufnahme finanziert werden, zu deren Verzinsung und Tilgung neue Kredite aufgenommen werden? In dieser Schuldenfalle, wieder in Anführungszeichen, bietet der Haushalt keinen Gestaltungsspielraum mehr. Also es ist so, dass ich sage, so jeder zweite Satz klingt so ein bisschen, ist für mich ein Denkfehler drinne. Ja, Schuldenfalle, gut, aber ich sag mal ein bisschen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du bist Historiker und kein Wirtschaftsexperte. Bin ich ja auch nicht, aber das klingt alles so, was ich empfehle Wirtschaftsbriefing mit Maurice Höfgen. Der Bürger bleibt verdrossener Zuschauer, denn er darf nur alle 4 Jahre über Personen entscheiden, die Sachfragen aber muss er faktisch dem Belieben dieser politischen Klasse überlassen, die sich infolgedessen im Widerspruch zur verfassungsmäßigen Volkssouveränität nur zu gerne als souverän betrachten. Mm-mm-mm. Aber 1989 sollte uns lehren, was fundamental Opposition unter günstigen Umständen sogar gegenüber einem imposanten Kontrollapparat bewirken kann. Ruft er da gerade zur Revolution auf? Auch von den westdeutschen Grünen, auch wieder in Anführungszeichen, die sich ebenfalls als systemsprengende Fundamentalopposition verstanden, bevor sie vom Profisystem politisch domestiziert wurden, gingen nach ihrem Einzug in die Parlamente zunächst innovative Impulse aus. Zunächst. Es ist also nicht völlig sinnlos, weiter darauf zu bestehen, wir sind das Volk. Also wie gesagt, dieser ganze, deswegen habe ich das alles vorgelesen. Da ist immer so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen sind da so einfache Denkschemata drinne, die ich eben aus einer Ecke kenne, die mir nicht so zusagt. Komisch. Also wie gesagt, das war schon ein sehr lehrreiches Buch. Das Ende hat so ein bisschen rausgerissen im negativen Sinne. Und auch, was er da so gesagt hat über Israel und Kolonialismus. Und ich lese jetzt, ich bin jetzt nochmal in seinem Wikipedia-Eintrag. Ich hatte das vorher gelesen. Kann natürlich sein, dass ich deshalb auch ein bisschen biased bin. Ich lese jetzt mal vor. Es gibt in seinem Wikipedia-Eintrag einen Abschnitt. Haltung zur Erinnerungskultur zum Holocaust. Im Januar 22 äußerte sich Reinhardt in der FAZ zur Erinnerungskultur zum Holocaust in Deutschland. Der Text basiert auf einem Tagungsbeitrag Reinhardts für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen. Der Holocaust sei eine, Zitat, erinnerungspolitische Identifikationsfigur von geradezu sakralem Charakter geworden. Eine Holocaust-Obsession. Die Holocaust-Kultur sei machtbesetzt und tabu geschützt. Amerikas Juden hätten sich in einer Opferkonkurrenz durchgesetzt, um dann Amerika und die Welt von der Einzigartigkeit des Holocaust zu überzeugen. Der Holocaust habe sich aus einer zufälligen Häufung tragischer Einzelschicksale in eine einzigartige identitätsstiftende Leitvorstellung des jüdischen Gedächtnisses verwandelt. Mehr lese ich nicht vor, das könnt ihr selber euch durchlesen. Also wie gesagt, das wurde hier, glaube ich, genau, also hier steht ein Herr Allen Karl Pausener warf ihm Unkenntnis westlicher Erinnerungskultur vor und rückte seine Aussagen in die Nähe zu Ernst Noltes Thesen im Historikerstreit. Ja, das ist irgendwie... Also wie gesagt, vielleicht war ich ein bisschen biased. Ich habe irgendwann in der Mitte des Buches habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und dann kam halt dieses Ende des Buches. Boah. Ja. Kann man nur sagen, ich fand das dann doch etwas irritierend, um es mal ganz sanft auszudrücken. Aber das soll zu diesem Buch gewesen sein. Mann, das war jetzt doch wieder länger, als ich dachte. Gut, das nächste Buch habe ich schon verraten. Geisterchoral, wieder von Alexander Pfeiffer. Das Prequel, die Origin Story, also das Prequel zur Terrorballade, die Origin Story von Herrn Sänger. Und schon mal so ein kleiner Teaser. Wir werden seinen Vornamen erfahren. Und wir werden erfahren, warum er diesen Vornamen auch nicht mehr benutzt. Spoiler ich jetzt noch was? Nein, mehr spoiler ich nicht. Gut, das war's. Wir hören uns dann, glaube ich, also ich habe das Geisterchoral, bin ich schon mehr als halb durch. Das liest sich auch wieder so und deswegen dauert's, glaube ich, nicht allzu lange bis zur nächsten Folge. Ich glaube nicht, dass ich das vor Ostern schaffe. Deswegen, sofern ihr mit Ostern was anzufangen habt, viel Spaß dabei. Und bis dahin, tschüss.